Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Text für die heutige Predigt steht im Hebräerbrief, Hebräer 11, die Verse 1 bis 7. Dort lesen wir: Glauben heißt Vertrauen. Und im Vertrauen bezeugt sich die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen. Das, was wir jetzt noch nicht sehen, im Vertrauen beweist es sich selbst. In diesem Vertrauen haben unsere Vorfahren gelebt und dafür bei Gott Anerkennung gefunden. Durch solches Vertrauen gelangen wir zu der Einsicht, dass die ganze Welt durch das Wort Gottes geschaffen wurde und alle sichtbaren Dinge aus Unsichtbaren entstanden sind. Aus solchem Vertrauen brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als sein Bruder Kain. Denn weil Abel Gott vertraute, nahm Gott sein Opfer an und bestätigte damit, dass Abel vor ihm als gerecht bestehen konnte. Durch sein Vertrauen spricht er noch heute zu uns, obwohl er noch längst gestorben ist. In solchem Vertrauen lebte Henoch. Deshalb wurde er zu Gott entrückt und musste nicht sterben. In den Heiligen Schriften heißt es von ihm, niemand konnte ihn finden, weil Gott ihn weggeholt hatte. Bevor dies berichtet wird, wird ihm das Zeugnis ausgestellt, dass Gott an ihm gefallen hatte. Es ist aber unmöglich, dass Gott an jemand gefallen hat, der ihm nicht vertraut. Wer zu Gott kommen will, muss ja fest damit rechnen, dass es ihn gibt und dass er die Menschen belohnt, die ihn suchen. In solchem Vertrauen befolgte Noach die Anweisungen Gottes, obwohl von der angekündigten Katastrophe noch nicht zu sehen war. Er gehorchte Gott und baute die Arche, in der er mit seiner ganzen Familie gerettet wurde. Durch sein Vertrauen sprach er der Welt und ihrem Unglauben das Urteil, und erhielt dafür von Gott den Lohn, der den Gerechten für ihr Vertrauen zugesagt ist. Liebe Geschwister, wir setzen heute die Predigtreihe zum Hebräerbrief fort. Und heute Morgen gelangen wir dabei an einen sehr bekannten Textabschnitt. Ja, wir erreichen wahrscheinlich die unter Christen bekannteste Passage des Hebräerbriefs. Hebräer Kapitel 11. Dieser Abschnitt, in den wir heute Morgen einsteigen, der hat Generationen von Christen angesprochen. Und er tut es bis heute. Und woran das liegt, das ist deutlich, es liegt am Inhalt. Oder genauer gesagt, es liegt an den ermutigenden Beispielen ausharrenden Glaubens, die dieser Abschnitt bereithält. Und entsprechend der Kapitelgliederung werden wir heute zunächst die Verse 1 bis 7 miteinander betrachten. Dort sagt uns der Autor etwas ganz Grundsätzliches über den Glauben. Der Glaube, sein Wesen und sein Lohn. So lautet heute Morgen unser Thema. Und wir gehen gleich zum ersten Predigtpunkt über. Punkt 1 heute Morgen, das Wesen des Glaubens, Leben in der objektiven Wirklichkeit der Zusagen Gottes. Ich lese uns noch einmal die Verse 1 und 2. Der Autor sagt da, Glauben heißt Vertrauen und im Vertrauen bezeugt sich die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen. Das, was wir jetzt noch nicht sehen, im Vertrauen beweist es sich selbst. In diesem Vertrauen haben unsere Vorfahren gelebt und dafür bei Gott Anerkennung gefunden. Liebe Geschwister, der Hebräerbriefautor ist ein Meister der Textgestaltung, ja, ein Meister der Textstrukturierung, der Aussagenentfaltung. Ja, wir haben das in den vergangenen Monaten oder Jahren schon festgestellt. Und auch unser heutiger Abschnitt unterstreicht diese Feststellung wieder. Auch dieser Abschnitt hier, diese 7 Verse, ist äußerst kunstvoll gestaltet. Diese ersten beiden Verse, die ich gerade vorgelesen habe, die leiten in diesen Abschnitt ein. Und In diesen beiden Versen, da finden wir schon die beiden Themen, die er in diesem Abschnitt verhandeln wird. In Vers 1, da spricht er vom Wesen des Glaubens. Und in Vers 2, da spricht er vom Lohn, den solcher Glaube findet. Also Wesen des Glaubens, das ist das eine Thema, und der Lohn des Glaubens, das ist das andere Thema. Um diese beiden Themen dreht sich hier diese ganze Passage. Und alle Verse, die wir hier in diesen sieben oder in diesem Abschnitt haben hier, die lassen sich einem dieser beiden Themen zuordnen. Schaut da mal hin. Also die Verse 1 und 3, die sprechen vom Wesen des Glaubens. Und die Verse 2, 4, 5 und 6, die sprechen in besonderer Weise vom Lohn des Glaubens. Und nur der Vers 7 hier ganz am Ende, der fällt aus diesem Raster. Ja, in diesem Vers finden wir sozusagen eine Zusammenführung. Ja, denn er spricht beide Themen an. Ja, der spricht von Noah, von dem, was wir in der Lesung gehört haben. Und dieser Vers 7, der spricht in seinem ersten Teil vom Wesen des Glaubens. Und er spricht dann im zweiten Teil von der Belohnung für den Glauben. Gut, nun, hier nun zunächst Vers 1 und seine grundsätzlichen Aussagen über den Glauben. Was sagt uns der Autor hier über das Wesen des Glaubens? Antwort: Das ist nicht ohne weiteres zu beantworten. Ja, das ist nicht unumstritten. Sicher ist, der Autor trifft hier über das Wesen des Glaubens eine zweiteilige Aussage. Ja, er bringt hier zwei Aussagen, die das Wesen des Glaubens näher bestimmen. Die gute Nachricht, die macht das hier dadurch deutlich, dass sie zwei einzelne Sätze bringt, in zwei einzelnen Sätzen übersetzt. Umstritten ist aber, was diese zweiteilige Aussage bedeutet, ja, wie die in diesen Aussagen verwendeten Begriffe zu übersetzen sind. Ja, was der Autor hier genau ausdrücken will, ja, da gibt es verschiedene Auffassungen, ja geradezu gegensätzliche Auffassungen. Und damit zu der Frage, was der Hebräerbriefautor wesensmäßig unter dem Glauben versteht. Also wie gesagt, das Problem ist, dass beide Begriffe sehr unterschiedlich übersetzt werden können. Und die Folge ist dann, dass dem Wesen des Glaubens eine unterschiedliche Note gegeben werden kann. Entweder eine menschlich subjektive oder eine eher objektive. Ja, und davon hängt dann eben ab, wie wir hier das Wesen des Glaubens verstehen. Was gemeint ist, soll ein kurzer Übersetzungsvergleich aufzeigen. Ja, hören wir einmal auf zwei deutsche Übersetzungen dieses ersten Verses. Einmal Luther 84. Dort wird der Glaube folgendermaßen beschrieben. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man sieht. Also Glaube als eine feste Zuversicht, als ein Nichtzweifeln. Und dann noch die Übersetzung der revidierten Elberfelder. Sie gibt die Aussage von Vers 1 folgendermaßen wieder. Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also der Glaube als eine, wir können sagen, objektive Wirklichkeit und dann als ein Überführtsein von dieser Wirklichkeit. Und auch deutlicher wird diese Unterschiedlichkeit anhand einer englischen Übersetzung, ja, die sogenannte King James Übersetzung. Ja, im Original lese ich das erstmal und dann in der deutschen Übersetzung, also Original: No faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Und dann in Deutsch, wie gesagt, der Glaube ist die Substanz der erhofften Dinge, der Beweis oder die Demonstration der nicht gesehenen Dinge. Also es geht hier darum, wie der Autor den Glauben hier charakterisiert, welches Wesen er dem Glauben beilegt. Beschreibt er den Glauben vor allen Dingen als etwas Subjektives? Also als eine menschlich subjektive Zuversicht oder als ein subjektives Gefühl der Sicherheit, das der glaubende Mensch verspürt, meint er das? Oder möchte er hier sagen, der Glaube ist eine objektive Wirklichkeit, etwas, was in Raum und Zeit da ist. Dass der Glaube eine Realität ist, die den Glaubenden erfasst und entsprechendes Verhalten nach sich zieht, die zu einem Verhalten führt, das beweist, was unsichtbar ist, was nicht sinnlich wahrnehmbar ist. Es ist so, dass hier offensichtlich das Letztere der Fall ist. Ganz offensichtlich bezeichnet der Autor den Glauben hier als etwas Objektives, als eine objektive Größe. Der Glaube als eine Wirklichkeit, die objektiv vorhanden ist. Ja, als die Wirklichkeit, in der das Volk Gottes lebt und die Wirklichkeit, und die die Wirklichkeit der in Vers 1 genannten unsichtbaren Dinge beweist, deren Vorhandensein demonstriert. So will er das Wesen des Glaubens hier verstanden wissen. Und woher diese Wirklichkeit kommt, das macht er dann in Vers 3 deutlich. Und auch, worauf diese Wirklichkeit beruht. Er schreibt da, durch solches Vertrauen gelangen wir zu der Einsicht, dass die ganze Welt durch das Wort Gottes geschaffen wurde und alle sichtbaren Dinge aus Unsichtbaren entstanden sind. Hier in diesen Versen spricht der Autor über den Glauben der Hebräer. Sie waren durch die Verkündigung des Evangeliums zum Glauben gekommen. Und sie hatten verstanden, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde. Ja, dieses Verständnis kam ihnen nicht irgendwie auf eine mystische Art und Weise an. Nein, dieses Verständnis erlangten sie durch das Studium der Heiligen Schrift, durch das Hören auf die Predigt, ja, durch das Lesen der Schöpfungsgeschichte. Da lesen wir es ja. Gott sprach und es stand da. Also dieser Glaube, dieses Wissen der Hebräer hier kam aus dem gehörten Wort Gottes. Und dieser Glaube kam letzten Endes, oder dieses Wissen kam aus dem Glauben, weil die Schöpfung gehört ja zu den unsichtbaren Dingen, zu den Dingen, die sich der sinnlichen Wahrnehmung entziehen. Ja, wir können die Schöpfung sehen, aber wir können nicht sehen, wie die Schöpfung geworden ist, ja, wie Gott oder wie diese Schöpfung, die wir hier vor Augen haben, entstanden ist. Und die Hebräer hatten hier somit diese grundsätzliche Wahrheit verstanden. Alles Sichtbare ist aus dem unsichtbaren Wort entstanden. Und hier in Vers 3, da bedeuten Welt und sichtbare Dinge dasselbe und demgegenüber eben auch das Wort Gottes und das Unsichtbare. Und weiter, der zweite Versteil, der bildet dabei den logischen Schluss des ersten. Also aus der Einsicht, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, folgt, dass alle sichtbaren Dinge aus dem Wort Gottes entstanden sind. Und damit ist das Wort Gottes in gewisser Weise die Wirklichkeit. Dieses machtvolle, unsichtbare Wort bringt letztlich alles Sichtbare hervor. Ja, dies gilt einmal für dieses Universum, für unsere Schöpfung, aber dies gilt letztlich für alle Dinge. Dieses schöpferische Wort mit seinen Zusagen wirkt das Leben. Und somit ist klar, was der Autor hier in Vers 1 meint. Wenn er dort von dem spricht, was sie hoffen, und wenn er von dem spricht, ja, was nicht sichtbar ist. Bei diesen Umschreibungen hat der Autor die unsichtbaren Zusagen Gottes im Blick. Oder genauer ausgedrückt, die noch unsichtbare Erfüllung seiner Zusagen. Ja, auf diese Zusagen hat er im Verlauf der Predigt schon mehrfach Bezug genommen. Mehrfach schon beschrieb er diese Zusage durch Verwendung verschiedener Bilder. Also sprach er beispielsweise von der kommenden Welt. Hebräer 2, Vers 5. Oder er sprach von der Ruhe Gottes, zu der sie gelangen sollten. Hebräer 4. Dann sprach er auch vom zugesagten ewigen Erbe. Hebräer 9. Und im 12. Kapitel wird er dann noch vom himmlischen Jerusalem sprechen. Und von der neuen, unerschütterlichen Welt. Und alle diese Bilder, die sprechen letztlich von der Annahme bei Gott, von der Aufnahme in den Himmel, auf die sie hinleben. Und die Erfüllung dieser Zusagen stand für die Hebräer noch aus. Deren Erfüllung konnten die Hebräer noch nicht sinnlich wahrnehmen. Ja, das konnten sie nicht sehen, nicht riechen, nicht hören. Ja, hören schon. Es wurde ihnen verkündet, aber sie konnten es noch nicht fassen. Es war noch nicht da, noch nicht vor Augen. Aber durch die grundsätzliche Erkenntnis aus Vers 3 wussten sie und sollten sie wissen, ihre Erfüllung wird kommen. Denn das Wort Gottes, die Zusage, gilt grundsätzlich immer dem Sichtbaren voraus. Und hier an dieser Stelle wird auch deutlich, so meine ich, wie wir die Glaubensbeispiele dieses Kapitel auffassen müssen. Denn das ist ja hier eine Frage, wenn wir dieses Kapitel 11 im weiteren Verlauf betrachten werden. Werden uns hier vorbildliche Gläubige dargestellt, denen wir mit ganzer Kraft nacheifern sollen? Ja und nein. Nein insoweit, dass wir hier nicht auf die eigene Kraft verwiesen werden. Der Autor stellt uns hier nicht die Vorfahren vor Augen mit dem Ziel, dass er sagt, strebt ihnen jetzt aus eigener Kraft nach. Glaubt so stark wie sie, dann kommt ihr schon durch. Seid nur ordentlich überzeugt, damit ihr das Ziel erreicht. Nein, umgekehrt wird ein Schuh draus. Der Autor macht hier deutlich, liebe Hebräer, ihr werdet durchkommen, denn ihr seid Leute, die im Glauben stehen. Ihr lebt auch in der Wirklichkeit der Zusagen des Wortes Gottes. Dieses Wort, ja, hat auch eure Väter durchgebracht. Dieses Wort hat auch in ihnen es bewirkt, dass sie das Ziel erreicht haben. Ja, das waren Sünder wie wir. Aber bei ihnen hat sich der Glaube als objektive Wirklichkeit so ausgewirkt. Und er wird sich auch bei euch so auswirken. Ja, denken wir an die Verse, die unserem Text unmittelbar vorausgehen. Ja, wo er sie ermahnt und sagt, werft nun jetzt eure Zuversicht nicht weg, die doch so reich belohnt werden soll. Ihr braucht Kraft zum Durchhalten, damit ihr weiterhin tut, was Gott von euch will und so auch bekommt, was er versprochen hat. Es heißt ja in den Heiligen Schriften, noch eine kurze, ganz kurze Zeit, dann kommt der, den Gott angekündigt hat. Er wird sich nicht verspäten. Wer mir im Glauben vertraut und das Rechte tut, wird durch sein Vertrauen am Leben bleiben. Wer aber mutlos aufgibt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und dann sagt er ihnen, wir gehören doch nicht zu den Menschen, die den Mut verlieren und deshalb zugrunde gehen. Vielmehr gehören wir zu denen, die Gott im Glauben vertrauen und das Leben gewinnen. Und hier in Kapitel 11 nimmt er eben auf diese Aussage Bezug und macht ihnen deutlich, was der Glaube ist. Und was der Glaube im Leben der Vorfahren bewirkt hat und auch in ihrem Leben bewirken wird. Er wird dazu führen, dass sie das Ziel ihres Glaubens, die himmlische Herrlichkeit, erreichen. Verstehen wir, Kapitel 11 ist insoweit eine tröstende Zusage an die Hebräer und an uns, die wir ja auch immer noch in der Hoffnung leben. Und die wir viele, viele Zusagen Gottes an uns und in unserem Leben noch nicht wahrnehmen. Ja, unsere Gerechtigkeit. Oder die uns geschenkte Vergebung. Unsere Annahme bei Gott. Unsere letztendliche Annahme und Aufnahme in den Himmel. Ja, all das sehen wir ja noch nicht. Sondern wir haben in all diesen Dingen lediglich die Zusagen. So lassen auch wir uns dadurch trösten. Lassen wir uns durch unsere tägliche Erfahrung nicht betrüben, sondern freuen wir uns über den Glauben. Auch wir leben in der Wirklichkeit des Glaubens. Wie die Väter, so wird auch in unserem Leben sich dieses schöpferische, dieses wirklichkeitsschaffende Wort auswirken und uns ans Ziel bringen. Liebe Geschwister, der Glaube ist seinem Wesen nach ein Leben in der objektiven Wirklichkeit der Zusagen Gottes. Das hatten wir jetzt im ersten Teil gesehen. Aber das ist eben nicht alles, was uns der Autor hier zum Glauben sagt. Er sagt uns auch noch etwas über den Lohn des Glaubens. Und das wollen wir auch noch miteinander betrachten. Der Glaube, sein Wesen und sein Lohn, Punkt 2 heute Morgen, der Lohn des Glaubens, Gottes Anerkennung, ja, Gott selbst. Ich lese uns noch einmal die Verse 2 und dann 3 bis 6. Zunächst Vers 2. Da sagt der Autor, in diesem Vertrauen haben unsere Vorfahren gelebt und dafür bei Gott Anerkennung gefunden. Und dann die Verse 4 bis 6, da sagt er, aus solchem Vertrauen brachte Abel Gott ein besseres Opfer als sein Bruder Kain. Denn weil Abel Gott vertraute, nahm Gott sein Opfer an und bestätigte damit, dass Abel vor ihm als gerecht bestehen konnte. Durch sein Vertrauen spricht er noch heute zu uns, obwohl er noch längst gestorben ist. In solchem Vertrauen lebte Henoch, deshalb wurde er zu Gott entrückt und musste nicht sterben. In den Heiligen Schriften heißt es von ihm, niemand konnte ihn finden, weil Gott ihn weggeholt hat. Und bevor dies berichtet wird, wird ihm das Zeugnis ausgestellt, dass Gott an ihm gefallen hat. Es ist aber unmöglich, dass Gott an jemand gefallen hat, der ihm nicht vertraut. Wer zu Gott kommen will, muss ja fest damit rechnen, dass es ihn gibt und dass er die Menschen belohnt, die ihn suchen. Liebe Geschwister, hier in Vers 2 spricht der Autor von der Anerkennung Gottes. Im Blick ist hier einmal die Zustimmung Gottes zur Lebensführung der Vorfahren. Und besonders dann auch das öffentliche Zeugnis Gottes über unsere Vorfahren. Von einem öffentlichen Zeugnis ist in Apostelgeschichte 10 die Rede. Da heißt es vom Hauptmann Cornelius, er führt ein vorbildliches Leben und hält sich zur jüdischen Gemeinde. Alle Juden bei uns reden nur das Beste über ihn. Oder von Timotheus wird in Apostelgeschichte 6 gesagt, Timotheus stand aber bei den Brüdern und Schwestern in Lystra und Ikonion in gutem Ruf. Also Cornelius und auch Timotheus, die hatten ein gutes Zeugnis. Ja, denen wurde ein gutes öffentliches Zeugnis gegeben. Aber woran denkt der Autor hier bei der Anerkennung der Vorfahren durch Gott? Wo und bei welcher Gelegenheit hat Gott über die Vorfahren öffentlich Zeugnis abgelegt? Antwort hier in der Heiligen Schrift. Der Autor hat hier die Schriftaussagen über die Vorfahren vor Augen. Die Aussagen, in denen ja er ihnen ein positives Zeugnis ausgestellt hat. Dieses Zeugnis, das da heißt, diese Menschen haben richtig gelebt. Ihr Leben hat mir wohlgefallen. Ja, der Autor wird ja gerade im Verlauf des 11. Kapitels immer wieder auf diese Aussagen Bezug nehmen. Und für den Autor ist hier klar, woher diese Anerkennung Gottes kommt. Sie kommt durch den Glauben. Ja, die Väter haben ein Leben in der objektiven Wirklichkeit des Glaubens geführt. Und sie haben so Gottes Anerkennung gefunden. Und diese These, die untermauert er hier im weiteren Verlauf durch zwei konkrete Beispiele. Einmal das Beispiel Abels und dann das Beispiel von Henoch. Zunächst zu Abel. Ja, der Autor nimmt hier in Vers 4 auf Abels Opferhandlung Bezug. Ja, erinnern wir uns an 1. Mose 4. Ja, da lesen wir von Kain und Abel. Und da heißt es, einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte ihn, warum bist du so zornig, warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Kain aber sagte zu seinem Bruder Abel, komm und sieh dir einmal meine Felder an. Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Also diese Begebenheit hat der Autor hier in Vers 4 vor Augen. Es geht ihm um die Opferhandlung Abels, die Gottes Anerkennung fand. Ja, 1. Mose 4 spricht da vom freundlichen Blick Gottes. Gott blickte freundlich auf Abel und sein Opfer. Kains Opfer demgegenüber sah er überhaupt nicht an. Und 1. Mose sagt dabei nicht ausdrücklich, worin diese unterschiedliche Bewertung begründet war. Das wird da einfach gesagt, ja, dass Gott eben Abel und sein Opfer freundlich anblickte und demgegenüber Kain sein Opfer nicht. Aber ganz anders hier der Hebräerbriefautor. Für ihn ist klar, Abel hatte Gott ein besseres Opfer gebracht. Besser deshalb, weil es im Glauben geschah. Mit der Folge, dass Gott Abels Opfer annahm und ihm Gerechtigkeit zusprach. Eben indem er 1. Mose 4, Vers 4 aufschreiben ließ. Und als zweites Beispiel dann der Henoch. Erinnern wir uns an 1. Mose 5, Verse 21 bis 24. Ja, da wird über diesen Henoch gesagt, als Henoch 65 Jahre alt war, zeugte er Methuselah. Danach lebte er noch 300 Jahre und zeugte weitere Söhne und Töchter. Er wurde 365 Jahre alt. Henoch hatte in enger Verbindung mit Gott gelebt. Dann war er plötzlich nicht mehr da, denn Gott hatte ihn von der Erde weggenommen. Was Henoch hier angeht, interessieren den Autor vor allem zwei Dinge. Einmal seine wundersame Hinwegnahme aus der Welt, aber dann auch das vorher über ihn ergangene Zeugnis. Ja, eben dieses Zeugnis Gottes, das da sprach, Henoch hatte in enger Verbindung mit Gott gelebt. Denn das hat Gott aufschreiben lassen, das hat Gott bezeugen lassen. Und wie bei Abel ist für den Hebräerbriefautor klar, beides, dieses Zeugnis über Henoch und die wundersame aus der Weltnahme, hatten nur einen Grund, dass Henoch geglaubt hat, dass sein Leben ja von der objektiven Wirklichkeit der Zusagen Gottes geprägt war. Wie gesagt, in den jeweiligen Berichten aus 1. Mose lesen wir nichts vom Glauben. Ja, uns wird dort nicht ausdrücklich gesagt, dass Abel und Henoch geglaubt haben. Aber für den Autor kann dies gar nicht anders gewesen sein. Und warum, das sagt er dann in Vers 6. Er sagt da, es ist aber unmöglich, dass Gott an jemand gefallen hat, der ihm nicht vertraut. Wer zu Gott kommen will, muss ja fest damit rechnen, dass es ihn gibt und dass er die Menschen belohnt, die ihn suchen. Ja, der Autor formuliert hier einen Prinzip, eine Gesetzmäßigkeit. Und nach zwei Richtungen, einmal im Positiven, aber auch im Negativen. Keine Anerkennung für ein Leben außerhalb der objektiven Wirklichkeit der Zusagen Gottes. Und im Umkehrschluss, wer in dieser Wirklichkeit lebt und entsprechend handelt, der findet Gottes Anerkennung. Und in dieser Aussage sind zwei Dinge sehr interessant. Einmal beeindruckt die Eindeutigkeit dieser Aussage. Denn gemäß dem Autor gibt und gab es nur einen einzigen Weg zur Anerkennung Gottes. Ja, es gibt nur einen Weg, auf dem ein Mensch Gottes Anerkennung finden kann, nämlich den Weg des Glaubens. Ja, das war von jeher immer nur der eine Weg zum Heil. Dann ist noch wichtig, was der Autor hier unter dem Lohn versteht, unter dem Lohn des Glaubens. In Vers 2 sprach er ja von der Anerkennung Gottes. Ja, damit war gemeint das Zeugnis der Heiligen Schrift über die Väter. Und hier nun spricht er von Gott als dem Belohner oder wörtlich sogar dem Zahlmeister. Ja, der Gedanke des göttlichen Lohnes ist uns im Hebräerbrief schon mehrfach begegnet, auch in positiver und negativer Hinsicht. Ja, in negativer Hinsicht sprach er in Kapitel 2 vom Lohn in negativer Form, also Lohn als Strafe für Sünde. Aber er sprach auch von der positiven Form des Lohns. Er sprach von dem Lohn, den er den Christen verheißen hat. Kapitel 10, Vers 35, ja, nannte er den reichen Lohn, den sie erhalten sollen. Der Lohn oder den Lohn des Glaubens. Aber was ist nun dieser Lohn? Antwort, einmal ist es Gottes Anerkennung, was die Vorfahren angeht. Das Zeugnis Gottes in der Heiligen Schrift. Aber dieser Lohn ist noch mehr. Ja, Henoch beispielsweise erhielt diese Belohnung, als er in Gottes Gegenwart aufgenommen wurde. Dieser Lohn ist nicht weniger als Gottes Gegenwart selbst, nicht weniger als Gott selbst. Gott als Belohner meint hier eben nicht nur, dass der Herr Belohnungen gibt, sondern dass er selbst der Lohn ist. Der Lohn, den Christen suchen und den Christen aus seiner Gnade erhalten werden. Ihm sei alle Ehre. Amen. Wir singen das nächste Lied. Die 367. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. 76, Entschuldigung. Bei dir, Jesu, will ich bleiben.
Schafen wehen vor dem Himmelsmorgenrot. nach der Heimat reist.
Wir kommen zu den Abkündigungen der Gemeinde. Sehr Dank für die Kollekte des letzten Sonntags und wir sammeln auch heute wieder für die Belange der Gemeinde. Am Mittwoch wird es um 20.30 Uhr ein Treffen geben. Ich weiß jetzt nicht, ob es Bibelstunde oder Gebetskreis sein wird. Das ist Gebetskreis ist es? Okay, Gebetskreis. Und ich habe gehört, das letzte Mal war es bei euch. Ist es diesmal wieder bei euch oder ist das nicht klar? Also für die, die hier sind, ist das bei Krankwurz. Vielleicht schreibt dann ja irgendwer noch eine E-Mail. Okay. Gebetsanliegen. Wollen wir etwas gemeinsam bedenken? Ich denke, wir können an Sie gedenken. Ja, Franz, du sagtest, dir geht es nicht besonders gut. Okay, Rosi, habt ihr irgendwas zu bedenken? Bitte? Okay. Gut, dann lasst uns beten. Ich mache den Abschluss.
Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir herzlich danken für all das, was du an uns getan hast. Wir wollen dir danken, Herr, dass du uns Zusagen gegeben hast. Und Herr, dass es dir gefallen hat, uns der Glauben an diese Zusagen zu geben. Herr, wir haben dich nicht gesucht, aber dir hat es gefallen, uns zum Glauben zu berufen. Und dir hat es gefallen, uns herrliche Belohnungen vor Augen zu stellen. Ja, die größte aller Belohnungen, die Gemeinschaft mit dir selbst. Herr, du kennst unser aller Leben. Du weißt, an welchen Stellen wir zu kämpfen haben, Herr. Du weißt, Herr, dass wir an vielen Stellen unseres Lebens noch nicht das sehen, was du uns zugesagt hast. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns in der Wirklichkeit deines Wortes erleben lässt und uns in dieser Wirklichkeit jeden Tag stärkst. Dass du selbst, Herr, in unseren Herzen Glauben wirkst, der sich an deine Zusage klammert. Herr, wir sind in uns selbst nicht fähig, deine Zusagen zu ergreifen. Wir bitten dich, dass du selbst das in uns wirkst, dass du selbst uns im Glauben, dass du selbst uns bei dir hältst und dass du uns an das Ziel führst, Herr, das du für uns vorhergesehen hast. Dank, Ruhm und Ehre sei dir für dein grundloses Erbarmen. Amen. Vater im Himmel, wir wollen dich auch herzlich bitten für Rosi, dass du ihr gnädig bist. Wir wollen dich bitten, hilf doch, dass ihre Hüftbeschwerden besser werden, Herr, dass die Schmerzen wieder weggehen. Wir wollen dich auch herzlich bitten, dass du ihr hilfst, dass sie hier in die Regenstraße ziehen kann. Gib doch, dass deine Wohnung jetzt frei wird und dass sie zeitnah deine umziehen kann, dass wir auch enger Gemeinschaft haben können. Herr, wir wollen dir das von ganzem Herzen anbefehlen. Wir wollen dich bitten für Dominik. Wir wollen dich bitten, dass du ihm hilfst mit der Klausur, mit dem Ergebnis dieser Klausur. Wir wollen dich bitten, dass du ihm da ein gutes Ergebnis schenkst und dass du ihm dann noch eine gute Arbeit schenkst. Herr, wenn es sein kann, hier in Osnabrück. Herr, du kannst auch was im universitären Umfeld geben. Wir wollen dir das anbefehlen. Wir wollen dich bitten, dass du ihn auch weiterführst, wie du es bisher getan hast. Wir wollen dich bitten für Reinhard. Wir danken dir für Reinhard und Steffi. Wir danken dir für ihre Ehe. Und wir wollen dich doch herzlich bitten, dass du die beiden segnest und dass du dem Reinhard auch eine Arbeit schenkst, mit der er den Unterhalt für sich und seine Frau sicherstellen kann. Herr, wir befehlen dir das an. Amen.
Amen. Ja, Herr, wir möchten dir auch den Benjamin anbefehlen und alle, die in unserer Gemeinde sind und ja, eine Ausbildungsstelle oder ihren Platz suchen in der Gesellschaft, Herr. Wir möchten dich bitten, dass du ihm Weisheit schenkst und ihn erkennen lässt, wo du ihn hinstellen möchtest, Herr, und wo seine Begabungen sind, Herr. Und ich bitte auch für Larissa, dass auch sie jetzt zeitnah eine gute Ausbildung findet, Herr, und ja, dass auch sie ihre Position für ihr weiteres Leben findet, Herr. Wollen dich bitten für Sigrid, Herr, du siehst ihr Leid, Herr, und wollen dich bitten, du als wahrer Tröster, schenk ihr Trost und Freude an dir, Herr Jesus Christus. Herr, wir wollen dich bitten, dass du unseren Glauben immer wieder aufrichtest, dass du uns Vertrauen schenkst, das nicht ohne Auswirkungen bleibt, Herr. Und ich bitte, dass wir durch den Glauben zu dir auch für die Welt ein Zeugnis sein dürfen, Herr. Deine Herrlichkeit weiter aufrichten dürfen. Herr, du siehst unseren Glauben und wollen dich bitten, hilf unserem Unglauben, denn wir sind aus uns heraus nicht fähig. Du bist der Initiator des Glaubens und der Weinstock. Wenn wir dich verlassen, Herr, dann ist mit uns nichts mehr. So wollen wir dich bitten für die nächste Woche, dass du jeden Einzelnen in seinen Anfechtungen trägst und ihm Mut und Kraft gibst, Vertrauen, Herr, und ihn führst. Wir wollen alles, was wir nicht gebetet haben, in das Gebet legen, das du uns gelehrt hast, Herr.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
Wir singen nun das letzte Lied. Nummer 297.
98.
Thank you. Zeit ist dir zu bewahren, weil meines Herzens Werte krumm und sei es heil im Amen. Und hilf ihm aus der Sünde Not, erhört für ihn den bitteren Tod und lass ihn mit dir leben. Der Sohn dem Vater gehorsam war, er kam zu mir auf Erden, von einer Jungfrau rein und sein, der soll mein Bruder werden. Geheimlich führt er seine Wald, er ging in meiner Angestalt, den Teufel wollte er fangen. Er sprach zu mir, halt dich an mich, es soll dir jetzt gelingen. Ich geb mich selber ganz für dich, damit ich für dich lebe. Denn ich bin dein und du bist mein, und wo ich bleib, da sollst du sein, und soll der Feind nicht schaden. Zu mein Leben glauben, das leid ich alles dir zu gut, das halt mit festem Glauben. Ich unverschlickt das Leben neu, mein Unschuld weg, die Sünde dein, da bist du selig worden. Der Himmel zu dem Vater mein, war ich von diesem Leben, da will ich sein, der Meister dein, den Geist will ich dir geben, der dich in Trübnis lösen soll und lehren mich erkennen wohl und in der Wahrheit leiten. Was ich hab und gelehrt, das sollst du tun und lehren, damit das Reich Gottes Werk gewährt, zu Lob und seinem Ehren. Und hüt dich vor der Menschen Satz, davon verliert der Himmelsschatz, das lass ich dir zum Besten.
Das wird gut. Also hast du gleich Bescheid.
Ja, du, ich bin auch schon sofort Bescheid. Ja, das ist ein bisschen mehr.